Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Konfirmationsgemeinde, vor allem heute Morgen liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, wir waren jetzt ein halbes Jahr unterwegs im Konfikurs und in dieser Zeit, denke ich, habt ihr auch unsere Gemeinde besser kennengelernt. Sonntags habt ihr hier verschiedene Prediger erlebt, Menschen, Gruppen, die mitgewirkt haben im Gottesdienst. Ihr wart in den Kleingruppen. Ihr habt Leute kennengelernt, die sich hier in der Gemeinde bei uns engagieren, obwohl sie ganz normal sind. Ihr habt Praktika gemacht in verschiedenen Bereichen, habt da mal reingeschnuppert. Und natürlich haben wir im Konfirmandenunterricht die Grundlagen, die Basics des christlichen Glaubens näher angeschaut. Die 10 Gebote, das Vaterunser, Glaubensbekenntnis, damit es euch nicht so geht wie jenen Arbeitern. Da wurde ein altes Kloster umgebaut und eines Mittags bleibt in der Küche eine Menge Suppe übrig. Und dann sagt die Oberin zu der Küchenschwester, nimm da mal Suppe mit und geh auf die Baustelle und verteile es unter die Arbeiter. Und die Schwester denkt, okay, aber bevor ich den Arbeitern diese Suppe hier verteile, möchte ich doch mal wissen, wie es um deren Glauben steht. Und als Erste trifft sie den Vorarbeiter und fragt ihn, kennen Sie den Pontius Pilatus? Der Kapo schreit nach oben, kennt einer den Pontius Pilatus? Warum? Seine Alte ist hier und bringt ihm die Suppe. Ich weiß, beim Auswendiglernen, da war der Spaßfaktor nicht immer so ganz hoch. Aber das gehört eben auch dazu, weil das eben einfach peinlich wäre. Peinlich wäre, wenn man konfirmiert ist und man kann nicht Vater unser beten, man kennt die 10 Gebote nicht. Wäre wirklich peinlich. Aber natürlich sollte man auch die eigene Kirche ein bisschen kennen. Deswegen haben wir ja hier St. Georg erkundet, die Kirche im Geheimnis der Kirche nachgespürt. Wir haben uns Gedanken gemacht über das Drehbuch eines Gottesdienstes, die Liturgie. Wir haben nachgedacht, was bedeutet es eigentlich, getauft zu sein? Was feiern wir eigentlich, wenn wir Abendmahl feiern? Und wir haben versucht herauszufinden, was ist das Besondere an der Bibel und lohnt sich beten. Und letztlich haben wir die Frage nach Gott gestellt, nämlich, wer ist Gott und wer ist sein Sohn Jesus Christus und vor allem, was hat all das mit meinem Leben, mit eurem Leben zu tun? Und heute Morgen möchte ich nun versuchen, die allerwichtigsten Punkte davon noch einmal zusammenfassen und zwar anhand dieser 4 Symbole, dieser 4 Punkte. Am Konfirmandenwochenende habt ihr ja so ein Bändchen bekommen mit diesen 4 Punkten, dieses 4-Punkte-Armbändchen. Schauen wir uns also diese 4 Punkte mal ein bisschen näher an. Der Punkt 1, Gott liebt uns. Und zwar, Gott liebt uns weit, weit mehr, als wir uns das vorstellen können. Seine Liebe ist, so kann man sagen, grenzenlos, weil er uns brutto liebt, nicht netto. Er liebt nicht nur sozusagen unsere guten Seiten, die Schokoladenseiten, die Stärken, sondern er liebt uns auch mit unseren Schwächen, mit unseren Ecken und Kanten. Er liebt uns mit unseren Pickeln und Falten, je nach Lebensalter. Und warum ist das so, kann man sich fragen. Warum ist das so? Weil die Bibel sagt, Gott ist die Liebe. Und das ist ganz wichtig. Es heißt nicht nur, Gott hat Liebe, sondern es heißt, Gott ist Liebe. Das ist ein großer Unterschied. Gott ist die Liebe in Person. Martin Luther hat das mal so ausgedrückt, er hat gesagt, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe. Eine glühende Liebe zu uns Menschen. Und diese Liebe, die müssen wir uns nicht erarbeiten, nicht verdienen. Da muss man nicht erst ein Sozialpraktikum machen oder eine großzügige Spende, sondern diese Liebe gilt uns von Anfang an. Und jetzt frage ich mal die Eltern der Konfirmanden. Wer kann sagen von den Eltern, dass er sein Kind liebt? Da bitte ich mal um ein Handzeichen. Okay, sind die meisten. Und ich vermute doch jetzt mal, dass Sie Ihr Kind auch schon lieb gehabt haben, als dieses Kind noch ganz, ganz klein war und gar nichts dafür tun konnte. Und ich vermute weiter, dass Sie wahrscheinlich Ihr Kind jetzt heute nicht mehr lieb haben als, sagen wir mal, vor 10 Jahren, weil Ihr Kind inzwischen einkaufen kann und Spülmaschine ausräumen und Rasen mähen. Und Sie werden wahrscheinlich auch nicht sagen, ich habe dich nicht mehr lieb, wenn Ihr Sohn, Ihre Tochter mal nicht tut, was Sie sagen, was aber bei diesen Jugendlichen ja nicht vorkommt. Aber ich denke, nein, Sie sind die Eltern. Und deswegen lieben Sie Ihr Kind, Ihre Kinder. Ganz egal, was auch immer passieren mag. Und was ich damit sagen will, wenn schon menschliche Eltern das schaffen, wenn menschliche Eltern es schaffen, trotz schlechter Laune, trotz Schlafmangel, Migräne, Hexenschuss, was auch immer, ihre Kinder lieb zu haben, wie viel mehr muss Gott uns lieben, wo er doch unser Schöpfer ist und wo er uns lange schon vor unseren Eltern gekannt hat. Der David betet im Psalm 139, du Gott hast mich geschaffen mit Leib und Seele und zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Und deshalb, weil Gott unser Schöpfer, unser himmlischer Vater ist, gibt es nichts, was er sich mehr natürlich wünscht, dass wir seine Liebe erfahren und dass wir diese Liebe natürlich auch erwidern. Er möchte uns euch ein sinnerfülltes Leben schenken. Und er möchte, dass ihr entdeckt den genialen Plan, den er in euer Leben hineingelegt hat. Das ist eine große Leidenschaft. Und die Bibel sagt etwas im Römerbrief, der Paulus, der sagt, ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes. Aber wenn das stimmt, warum spüren wir dann oft nichts von der Liebe Gottes? Warum geht es uns dann manchmal so, dass wir den Eindruck haben, in meinem Leben geht es drunter und drüber? Und warum haben wir manchmal das Gefühl, Gott ist so ganz weit weg? Oder man hat den Eindruck, den Gott, den gibt es vielleicht gar nicht. Warum ist das so? Und das hat mit dem zweiten Punkt zu tun. Wir haben uns von Gott entfernt. Gott liebt uns wirklich von ganzem Herzen, aber diese Liebe erleben wir deswegen oft nicht, weil wir nämlich Gott in unserem Leben ignorieren. Gott schickt uns zum Beispiel seine Liebeserklärung schwarz auf weiß. Wir haben darüber gesprochen, die Bibel ist der Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Und was machen wir oft? Die Bibel irgendwo im Regal verstaubt sie. Wir lesen es nicht. Wir lesen es nicht, wir hören es nicht, wir achten nicht darauf, auf seine Regeln, seine Gebote. Das sagt ein Pfarrer am Ende des Gottesdienstes, liebe Gemeinde, nächsten Sonntag will ich über das Lügen predigen. Und als Vorbereitung für nächsten Sonntag bitte ich euch, dass ihr nach Hause geht und in der nächsten Woche im Markus-Evangelium das 17. Kapitel lest als Vorbereitung für die Predigt. Nächsten Sonntag, alle wieder da, ganz gespannt, heute geht es übers Lügen. Der Pfarrer steht auf der Kanzel und sagt, wer hat Markus Kapitel 17 gelesen? Überall gehen die Hände hoch. Und dann sagt der Pfarrer, das Markus-Evangelium hat nur 16 Kapitel. Und jetzt zu der Predigt übers Lügen. Ja, liebe Gemeinde, wir ignorieren die Gebrauchsanweisung Gottes. Und wir leben so nach dem Motto, ich weiß es besser. Ich weiß besser, was im Leben gut ist als mein Schöpfer. Ich mache das Ding nach, ich mache es my way, so wie ich mir es vorstelle, nach meinen Vorstellungen. Wir fragen nicht, what would Jesus do, was würde Jesus tun, sondern sagen, was will ich tun, was kommt mir in den Sinn. Und wenn es gut läuft in unserem Leben, dann klopfen wir uns auf die Schulter und sagen, toll gemacht, Schwein gehabt. Und wenn es nicht so läuft, dann sagen wir, warum lässt Gott das zu? Oder wir erklären ihn gleich für tot. Und dieser Ego-Trip, dieses Leben, dass wir nicht auf Gott hören, nach ihm fragen, dass wir ohne den Schöpfer leben, das nennt die Bibel Sünde. Sünde ist überhaupt kein moralischer Begriff, das haben wir daraus gemacht, aber Sünde ist kein moralischer Begriff. Sünde ist ein Beziehungsproblem. Ein Beziehungsproblem, dass die Beziehung zu Gott gestört ist. Und dass wir ohne Gott leben und dass die Beziehung zu ihm gestört ist. Und als Folge daraus passiert all das, was wir im Alltag erleben, dass die Beziehungen untereinander kaputt gehen, im Kleinen wie im Großen. Beziehungsproblem. Und das, was wir normalerweise so als Sünde bezeichnen, eben Lügen, Stehlen, Morden, Ehebrechen und so weiter, das sind alles nur Auswirkungen dieser Beziehungsstörung. Symptome einer gestörten Beziehung. Die Bibel sagt, Gott ist ein Gott der Liebe, ja. Aber er ist gleichzeitig ein heiliger Gott. Ein absolut reiner, ein Gott unvorstellbar klar. Und da passt keine Sünde dazu, nichts Böses. Und da passen wir eigentlich deswegen auch nicht so richtig dazu mit unseren Bosheiten und Gemeinheiten und Sünden. Und deswegen sagt schon der Prophet, der Jesaja, sagt, wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Und wegen eurer Vergehen hat er sich von euch abgewandt und hört euch nicht. Stellt euch vor, du bist an einem schönen Meeresstrand und weißer Sand, soweit das Auge reicht, die Sonne scheint. Und du würdest am liebsten jetzt da einmal rein ins Meer und ein bisschen schwimmen. Und dann siehst du ein Schild. Ein großes Schild, dick umrandet, große Schrift. Und da steht drauf, Vorsicht, gefährliche Strömung, Schwimmen verboten. Und da denkst du dir, also ich weiß ja gar nicht, warum die immer so übertreiben müssen. Du hast ja beobachtet, dass da ab und zu auch schon mal andere reingegangen sind. Und außerdem, du hast als Kind schon den Frei- und Farbenschwimmer gemacht. Also sagst du, ach, ich gehe da rein. Du gehst da rein ins Wasser und es fühlt sich am Anfang richtig toll an. Richtig schöne Erfrischung. Und du schwimmst immer weiter ein Stückchen raus und raus und auf einmal spürst du, wie eine Strömung dich erfasst. Und zwar eine Strömung, die dich immer weiter rauszieht aufs offene Meer. Du versuchst mit aller Kraft zu schwimmen, dagegen zu rudern, aber du merkst, je mehr ich rudere, ich gehe immer weiter raus. Ich komme nicht mehr an den Strand. Ich schaff's nicht. So sehr ich mich anstrenge, ich komme nicht gegen diese Strömung an. Dann seht ihr, Sünde ist so wie diese Strömung im Meer. Wenn wir uns erstmal hineinbegeben haben, zieht sie uns immer weiter raus. Und am Ende bringt sie uns um. In der Bibel steht, dass wir alle, jeder einzelne von uns, egal wie alt wir sind, egal was wir für eine Vorgeschichte haben, jeder von uns ist in seinem Leben in diese verhängnisvolle Strömung hineingeraten. Und der Paulus sagt es im Römerbrief mal so, alle sind schuldig geworden. Und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott uns ursprünglich geschaffen hat. Wir sind meilenweit entfernt von dem rettenden Ufer. Wir sind verloren. Und zwar egal, ob uns die Gefahr bewusst ist oder ob wir da noch schwimmen und denken, das schaffe ich alles noch. Völlig egal. Aber Gott liebt uns. Er liebt uns. Auch dann, wenn wir uns von ihm entfernt haben. So wie gestern Abend, diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Er liebt uns, auch wenn wir von ihm weggehen und wenn wir in die Strömung geraten und immer weiter von ihm wegkommen. Er liebt uns. Und hätte Gott nicht eingegriffen, dann würde unser Leben tragisch und traurig enden. Aber Gott sei Dank gibt es den dritten Punkt. Jesus Christus ist unser Retter. Gott hält an uns Menschen fest. Und daran zeigt sich, dass das, was ich gesagt habe am Anfang, stimmt, dass er wirklich die Liebe ist. Dass er nicht nur sozusagen freundlich ist, solange wir alle parieren und schön brav sind, sondern dass er auch uns dann noch liebt, wenn wir uns von ihm getrennt haben. Und ich will das mit einer weiteren Beispielgeschichte ein bisschen verdeutlichen. Es war mal ein Kapitän und der war mit seinem Schiff auf einer langen Reise und neben seiner normalen Mannschaft war diesmal auch sein 17-jähriger Sohn mit an Bord. Und sie sind da gefahren, einige Tage auf dem Meer. Und nach einigen Tagen kommt der Küchenchef und sagt: Kapitän, wir haben ein Problem. Jede Nacht verschwinden irgendwelche Vorräte aus unserer Essenskammer. Und der Kapitän sagt: Ja, das geht natürlich gar nicht. Das ist absolut egoistisch und rücksichtslos, können wir nicht akzeptieren. Also sagt er: Wer Essen stiehlt und erwischt wird, wird ausgepeitscht. Nach 2 Tagen kommt der Offizier zum Kapitän und sagt: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht: Wir haben den Dieb auf frischer Tat ertappt. Die schlechte Nachricht: Es ist Ihr Sohn. Der Kapitän war geschockt, aber was muss er machen? Was soll er machen? Er muss gerecht sein. Er muss die Strafe durchziehen. Sonst würde er sämtliche Glaubwürdigkeit verlieren vor seiner Mannschaft. Aber es war ihm auch klar, dass sein Sohn diese Peitschenhiebe wahrscheinlich nicht mal überleben würde. Und dann ließ er seinen Sohn mit schwerem Herzen an den Mast binden in der Mitte in dem Schiff. Und dann kam so ein Matrose, so mit Oberarmen wie Popeye. Und der holt dann aus zum ersten Peitschenhieb. Und da wirft sich der Kapitän vor seinen Sohn und streckt jeden der einzelnen Peitschenhiebe ein. Und damit hat er gezeigt: Ich bin gerecht, aber wie sehr liebe ich meinen Sohn. Und seht ihr, das, beziehungsweise noch viel, viel mehr ist das, was Gott für uns getan hat. Für Sie, für dich und für mich. Gott hat gesagt: Ja, ich muss Sünde bestrafen. Aber ich bestrafe jetzt nicht euch, sondern Gott selber wird Mensch. Gott selber wird in Jesus Mensch und hängt da an dem Kreuz und sagt: Ich nehme die ganze Strafe für eure Schuld auf mich, für euch. So weit geht er in seiner Liebe, dass er unsere Sünde auf sich nimmt. Und das ist das, was die Bibel dann so ausdrückt, dass sie sagt: Denkt an Christus, der einmal, und das gilt für immer, für die Schuld der Menschen gestorben ist. Er, der Schuldlose, starb für die Schuldigen. Und das tat er, um euch den Weg zu Gott frei zu machen. Er wurde getötet, aber der Geist Gottes machte ihn lebendig. Jesus hat uns die Konsequenzen für unsere Gottlosigkeit auf sich genommen. Und durch ihn werden wir von unserer Sünde freigesprochen und auch vom ewigen Tod. Gott versöhnt sich mit uns selbst. Und wir dürfen neu anfangen. Und das ist nun wirklich der 4. Punkt. Wir müssen uns entscheiden. Die meisten Kirchenmitglieder, das würde ich jetzt einfach mal so behaupten, die meisten Kirchenmitglieder würden die ersten 3 Punkte alle unterschreiben und sagen: Jawohl. Jawohl, ist richtig. Gott liebt uns. Prima. Zweitens, wir haben uns von Gott entfernt. Ja, wenn wir ehrlich sind, stimmt's. Und drittens auch: Ja, Jesus Christus ist gestorben für unsere Sünde. Wunderbar. Aber wie bei jeder Beziehung ist es auch bei der Beziehung zu Gott. Wenn da 2 sind und nur einer sagt Ja, wird aus der Beziehung nichts. Und deswegen liegt es auch an uns, ob wir diese Liebe Gottes erwidern. Und es kann keiner sagen: Diese Liebe Gottes, ich weiß gar nicht, die hat ja noch nie gezeigt. Nein, schau auf das Kreuz von Golgatha, auf das Kreuz vor 2000 Jahren vor Jerusalem. Da hat Gott gezeigt seine Liebe. Dass er sagt: Ich komme in diese Welt, ich sterbe für euch, für deine Sünde. In einer unüberbietbaren, leidenschaftlichen Art und Weise hat Gott seine Liebe zu uns gezeigt. Und er stellt diese Frage nun: Willst du diese Liebe dankbar annehmen, erwidern? Willst du ihm dein Ja geben? Und ich werde nachher ein Gebet sprechen. Zunächst natürlich für unsere Konfirmanden, aber auch für Sie alle. Ein Gebet sprechen, wo wir, wenn Sie das möchten, in Ihrem Herzen dieses Gebet mitsprechen können. Erinnert euch an den Beispielpunkt 2 mit dem Meer. Du schwimmst aufs Meer raus, die Strömung treibt dich immer weiter weg. Du kommst aus eigener Kraft nicht mehr ans Land. Und diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Denn auf einmal fährt da ein Schiff vorbei. Und der Kapitän entdeckt dich und er lässt die Maschinen stoppen und dann wirft er dir einen Rettungsring zu. Und jetzt bist du dran. Ergreifst du diesen Rettungsring und lässt dich raufziehen ins Schiff? Oder sagst du, nein, ich schaff das, ich pack das, ohne Kapitän, ohne Ring, ohne Schiff, ohne Gemeinde. Gott hat uns Menschen zu einem Rettungsring zugeworfen. Den einzigen Rettungsring, den es gibt, wie der Johannes sagt, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er den einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus ist der Rettungsring. Und gerettet werden die, die sich im Glauben an diesem Jesus festhalten und die sich von diesem Jesus rausziehen lassen aus dem Ozean der Sünde und die sich hineinziehen lassen an das Bord des Schiffes, das sich Gemeinde nennt. Und es ist ganz wichtig, wenn wir uns retten lassen, zieht uns Jesus raus in das Schiff, das sich Gemeinde nennt. Wisst ihr, was einer der größten Irrtümer und Irrlehren überhaupt ist, die es in der Kirche gibt? Einer der größten Irrtümer und Irrlehren heißt, ich kann ohne Gemeinde Christ sein. Das hat 2000 Jahre nicht funktioniert und das funktioniert auch heute nicht. Das funktioniert bis heute genauso wenig. In der Bibel heißt es, die Gemeinde ist eine Idee Gottes. Und die Gemeinde hat einen Auftrag. Die Gemeinde ist dafür da, dass wir Jesus Christus kennenlernen und dass wir auch als Christen nachher leben mit Jesus Christus. Und ihr als Konfirmanden habt das ja jetzt erlebt in diesen 6 Monaten, hier in der Gemeinde. Hier in der Gemeinde habt ihr von Gott, von Jesus, von deiner Liebe erfahren. Klar, du kannst ohne Kirchengemeinde Öschelbronn, kannst du Christ sein. Wenn du stattdessen in die Stadtmission gehst oder in die Stadtkirche. Aber du kannst nicht Christ sein ohne Gemeinde, ohne Anschluss an eine Gemeinde. Und nicht umsonst sagt der Apostel Paulus einmal sogar, er sagt, die Gemeinde, das ist der Organismus von Jesus Christus und jeder Christ ist sozusagen ein Körperteil an diesem Leib Jesu Christi. Jeder gehört dazu. Wenn du auf dem Nachhauseweg von der Schule auf einmal im Gebüsch einen abgetrennten Arm siehst, da wirst du nicht sagen, oh, habe ich ja gar nicht gewusst, dass ein Arm auch ohne Körper leben kann und seine Funktion ausüben. Sondern was wirst du machen? Du wirst sofort dein Handy nehmen, du wirst die Polizei alarmieren. Weil es doch klar, entweder ist ein schweres Unglück passiert oder ein Verbrechen. Aber normal ist es nicht. Und seht ihr, so wie ein gesunder, lebendiger Arm an einen Körper gehört, so gehört ein Christ in eine Gemeinde. Sonst stirbt der Glaube ab. Als Christ allein geht man ein. Und deswegen bieten wir euch das alles an, was ihr auch gestern Abend schon gesehen habt. Jetzt Konfirmation ist ja nicht das Ende, sondern es ist der Auftakt. Jetzt am Mittwoch geht schon los im Jugendkreis, im Programm für euch. Jugendgottesdienste oder die Jugend-WG und was es da alles bei uns gibt. Ihr Konfirmanden, ihr habt ja bereits auf dem Konfi-Wochenende diese Chance gehabt, Ja zu sagen zu Gottes Liebe, zu Jesus Christus. Und hier ist nochmal das Bild mit euren Armen, mit euren Händen, mit diesem 4-Punkte-Bändchen. Und ich möchte euch Mut machen. Ich möchte euch wirklich Mut machen, dass ihr eure Entscheidung konsequent lebt. Wenn ihr da an dem Konfi-Wochenende oder davor schon zu Jesus Ja gesagt habt, dann seht das heute nochmal als eine Bestätigung. Zu sagen, jawohl, soll nochmal ganz klar gelten. Vielleicht wart ihr auch dort ein bisschen zögerlich. dann dürft ihr heute sagen, ja, ich will es. Oder dann, wenn es für euch wirklich dran ist. Ich möchte euch das mitgeben. Lasst euch weder drängen noch abdrängen, sondern wenn ihr merkt, es ist dran, dann sagt ja. Und denkt daran, Gott liebt euch. Und Gott hat einen guten Plan für euer Leben. Amen.